Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des politischen Pausenpodcasts. Ich freue mich sehr heute auf eine neue Folge mit meinem Gast Dr. Marco Buschmann. Er ist Bundesminister der Justiz und wir wollen über ein ja sehr deutsches Thema sprechen, nämlich zu viel Bürokratie. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Buschmann.
Hallo, Frau Schwanholz, ich grüße Sie.
Ja, und da sind wir schon mittendrin im Prinzip. Zu viel Bürokratie, was bedeutet das? Das ist letztlich der Definition nach die Überregulierung des Behördenhandelns. Und ich habe mich als erstes gefragt, Sie sind ja sehr vom Fach und beschäftigen sich eine ganze Weile jetzt damit und sind auch kurz vor dem Durchbruch, das endlich zu beheben mit dem vierten Bürokratieentlastungsgesetz, das BEG 4. Bevor wir uns darüber unterhalten, vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurück machen, nämlich wie kommt das eigentlich, dass wir in Deutschland diese Überregulierung des Behördenhandelns haben? Wie ist das, wenn man das im Vergleich betrachtet, mit anderen Ländern? Wo steht Deutschland da und warum ist das eigentlich ein Problem?
Also ich glaube, ich würde die Definition ein bisschen weiter fassen, denn wenn uns jetzt beispielsweise Unternehmerinnen und Unternehmer zuschauen, dann würden die sagen, also nicht nur das Behördenhandeln ist überreguliert, sondern unser Handeln auch. Das ist jetzt keine, soll ich mal sagen, keine Nickeligkeit, sondern ich glaube, das ist das, was das Hauptproblem ist, dass im täglichen Leben von normalen Bürgerinnen und Bürgern und Leuten, die ja auch wirtschaftlich tätig sind, sie das Gefühl haben, wir haben kaum noch Kontrolle über das, was wir tun, oder wir müssen immer mehr Zeit investieren, um irgendwelche Zettel auszufüllen, Formulare auszufüllen. Das ist ja so das, was man landläufig, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was ihnen auf den Keks geht und was auch ein reales Problem ist. So, woher kommt das, dass wir so viel davon haben? Wie immer gibt keine mosokausale Antwort, aber man kann, glaube ich, schon ein paar plausible Antworten geben. Also einmal, wir selber, wir Deutschen, lieben ja Regulierung. Das kommt so ein bisschen aus dem Preußischen, ne? Also der große preußische Generalstab fing schon an, sozusagen für vieles Vorschriften zu machen. Und man muss auch sagen, dass ja ein Minimum an Vorschriften auch echt helfen kann. Also es kann auch Orientierung geben, es kann auch entlasten. Das heißt, nicht jede Vorschrift ist per se schlimm. Aber ich glaube, durch unsere Liebe dazu, auch in der Politik sofort immer über eine Regulierung zu reden, um zu beweisen, dass wir es wirklich ernst meinen, haben wir einfach eine Menge aufgeschichtet, einmal selber in unserer politischen Kultur. Zweitens, wir haben den Föderalismus beziehungsweise den dreistufigen Aufbau, Bundesstaat, Länder als staatliche Ebene, dann kommen noch die Kommunen dazu, die Satzungsrecht erlassen können. Also wir haben schon mal von vornherein mehr Akteure, die zeigen wollen, was sie so können bei der Regulierung. Und dadurch, dass es so viele sind, ist es auch nicht immer so optimal aufeinander abgestimmt. Haben wir in der Corona-Pandemie gelernt, lernen wir auch an anderer Stelle, wenn dann jede Kommune so ihr eigenes IT-System hat, dann klappt die Datenübergabe auch nicht so richtig gut. Und das Dritte ist die Europäische Union, die insbesondere in den letzten 5 Jahren besonders viel Regulierung produziert hat. Das ist jetzt auch kein Spruch, sondern das kann man auch anhand von Zahlen nachweisen. Das ist in Wahrheit auch über alle Parteilager hinweg anerkannt, dass es in den letzten 5 Jahren wirklich viel war. Und wir haben mit unserem deutschen sehr strengen Rechtsstaatsverständnis dann natürlich auch immer den Ehrgeiz, das besonders gut umzusetzen. In der Vergangenheit haben wir dann häufig als deutscher Gesetzgeber, Fachleute nennen das Goldplating, wenn da aus Europa was kam, was wir umsetzen mussten, dann noch was obendrauf gepackt. So, und diese Dinge, unsere politische Kultur, die sehr gerne über Regulierung spricht, anders als die Angelsachsen, unser föderales System und dann auch die Regulierungsfreude der Europäischen Union in Kombination führt dazu, dass wir echt eine ganze Menge aufgetürmt haben in den letzten Jahren.
Ich würde gerne bei der Europäischen Union noch mal einhaken, denn das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, über das wir jetzt gleich dann auch noch ein bisschen genauer sprechen werden, ist ja Teil eines umfassenden Entbürokratisierungspaketes. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, aus der EU kommt relativ viel, was in Deutschland umzusetzen ist, und wir packen dann noch was obendrauf. Ich habe mich nämlich gefragt, im Sinne der Normenhierarchie, ob die EU nicht gerade Bürokratieabbau hemmt und wie das dann eigentlich gehen kann und soll. Sind das dann nur die Sachen, die in Deutschland obendrauf gepackt werden? Weil wir können uns ja nicht einfach so aus dem Gemeinschaftsrecht herauslösen.
Das stimmt, aber wir können Dinge abbauen, die eben nicht durch die Europäische Union veranlasst sind. Das machen wir auch, also durchaus im relevanten Umfang. Das große Paket, das Sie erwähnt haben, ich nenne das immer das Meseberger Bürokratieabbaupaket, weil wir bei einer Klausur in Meseberg das mal so politisch auf den Weg gebracht haben. Das sind alles Dinge, die wir abbauen können, weil sie eben nicht durch die Europäische Union vorgegeben sind. Also das kann man schon machen. Die Länder und die Kommunen können auch einen Beitrag leisten. Und was wir natürlich auch nicht mehr machen, ist dieses Goldplating. Das heißt, jedenfalls bei den Gesetzen in meinem Zuständigkeitsbereich ist die erste Anweisung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich bitte nur das umsetzen, was wir unbedingt müssen, was erforderlich ist, um die Anforderungen des europäischen Rechts zu erfüllen. Bitte nichts obendrauf. So, das Zweite, was ich sagen möchte beim Thema EU. Ich will erst mal sagen, ich bin selber ein großer EU-Fan und ursprünglich. Die Ursprünge der Europäischen Union, die europäischen Gemeinschaften waren eigentlich mal ein Riesenbürokratieabbauprojekt. Da wurden Zölle abgebaut. Da wurden viele protektionistische, kleine, sadistische Regelungen, um den eigenen nationalen Markt abzuschotten gegen ausländische Konkurrenz, wurde abgebaut. Also das ganze Thema Europa war mal ein fantastisches Bürokratieabbauprojekt. Und dann ist aber irgendwann so diese Überzeugung gekommen, da gibt es auch ganz klanghafte Bezeichnungen für wie Level Playing Field und so weiter. Wenn wir in Europa alles einheitlich machen, dann ist das ja auch irgendwie eine Entlastung. Weil das aber nie gelingt, weil man eben nicht ganz Europa über einen Kamm scheren kann, gibt es dann wieder Ausnahmen, dann gibt es so Teilregulierungen, dann wird hin und her geschoben, am Ende wird es noch komplizierter. Und das Zweite ist, die Dynamik des Europäischen Parlaments, also vor dem habe ich sehr großen Respekt, aber im Europäischen Parlament hat sich so ein bisschen so eine etwas andere Kultur der politischen Debatte eingebürgert. Also in Deutschland uns wirft man ja manchmal vor, wir seien so ein bisschen langweilig, aber wir suchen den Kompromiss. Wir gehen nicht immer mit der steilsten und schärfsten These rein oder vielleicht gehen wir in eine Diskussion damit rein, aber es ist eigentlich immer klar, wenn man mit dem Bundesrat, in den Koalitionen, im Bundestag verhandelt, kommt eigentlich was Gemäßigtes raus. Also die schlimmsten Spitzen werden gebrochen. Im Europäischen Parlament gibt es so eine Entscheidungskultur, dass manchmal durchaus da die steile These die einzig wahre ist, weil man damit über die Wahrnehmungsschwelle kommt. Und ich würde mir da mehr Mäßigung wünschen. Auch das könnte auch ein Beitrag dazu sein, dass sozusagen die Regulierungsvorhaben nicht immer ganz so streng sind. Und das könnte ein Beitrag sein, dieses Problem ein bisschen abzumildern. Denn wie gesagt, meine Lösung ist ja jetzt nicht, die EU ist per se ein Problem. Die EU ist in der jetzigen Zeit eine absolute Lebensversicherung auch für Deutschland. Aber sie muss auch ihren Beitrag leisten, um dieses starke Regulierungsniveau zu reduzieren. Das geht auch. Wir haben da auch schon Kontakt mit der Kommission aufgenommen. Die fangen ja jetzt an, ihr Arbeitsprogramm. Die neue Kommission ist ja jetzt gerade so im Entstehen begriffen. Da wird Personal rekrutiert, da wird über Programme nachgedacht. Und da versuchen wir uns auf informellen Wege auch schon einzubringen mit konstruktiven Vorschlägen, was man von der Kommission da aus tun könnte.
Bleiben wir oder kommen wir jetzt mal zu Deutschland, zu dem tatsächlichen Bürokratieentlastungsgesetz. Sie haben es gesagt, das ist in Meseberg im August 2023 von der Bundesregierung beschlossen worden. Es gilt noch nicht, es muss ja noch durchs Parlament. Sie haben auch eben angesprochen, die politische Entscheidungskultur, Konsens in Deutschland. Würde mich natürlich interessieren, wie konsensual das denn in der Ampelregierung zustande gekommen ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite inhaltlich gesprochen. Ich fand das Bild sehr schön, dass Sie gesagt haben, oder ich habe es gelesen, die Abschaffung der Zettelwirtschaft. Und vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, was das eigentlich genau bedeutet. Einfach nur die Viereckpunkte, Verkürzung der Aufbewahrungsfristen, zentrale Vollmachtsdatenbank, vor allem für Steuerberater, und eine Abschaffung der Hotelmeldepflichten und die Förderung der Digitalisierung, die ich gerne noch mal ein bisschen zurückstellen möchte. Das ist vielleicht noch mal ein gesondertes Thema, über das wir gleich noch mal sprechen können. Aber die ersten drei, also die Konkrete Frage, wie konsensual ist das durchgegangen, wenn Sie darüber Einblicke vielleicht mal in den Maschinenraum der Politik geben mögen? Und zum anderen, was verbirgt sich hinter diesen drei inhaltlichen Punkten? Ganz kurz und knapp vielleicht, weil wir ja sehr zeitlich begrenzt sind in politischen Pausen.
Viele große Fragen gleichzeitig. Also, ich sag mal, beim Thema Bürokratieabbau sind sich immer alle einig, solange es um die abstrakte Überschrift geht. Gibt keine Sonntagsrede von Politikern, egal welcher Partei, wo es heißt, Bürokratie muss abgebaut werden. Weil es aber keinen Schalter gibt, wo drauf steht, weniger Bürokratie, die man runterdimmen kann, sondern man dann wirklich durch lange Listen von vielen kleinteiligen Vorschriften gehen muss. Muss man eben sehr konkret werden. Und das war in der Tat nicht ganz einfach. Trotzdem will ich sagen, BEG 4 ist zwar noch nicht beschlossen, aber zwei andere Dinge aus dem Meseberger Bürokratieabbaupaket haben wir schon längst beschlossen. Die stehen auch schon im Bundesgesetzblatt. Da profitieren auch schon Unternehmen und Bürger von. Und das BEG 4 ist jetzt gewissermaßen auch noch mal so ein Beitrag. Und wir hören übrigens nicht auf, weil damit ist es ja nicht erledigt. Ich habe jetzt vor kurzem auch noch einen Entwurf auf den Weg gebracht, um das Bauvertragsrecht ein bisschen flexibler zu gestalten. Da sagen Experten, da kann man bis zu 10% bei den Baukosten sparen. Also wichtig ist mir, mit dem BEG 4 ist nicht vorbei oder wenn das Meseberger Bürokratieabbaupaket abgebaut ist, dann sind wir fertig, sondern werden wir weiter diskutieren müssen, was wir uns als Regierungskoalition gemeinsam zutrauen, noch zu reduzieren. Und das ist immer eine Debatte. Das ist aber egal, ob das die Ampel ist. Ich habe ja auch schon mal in einer anderen Konstellation, war ich auch schon mal regierungstragend. Bürokratieabbau ist immer im Konkreten schwierig, weil es für jede Regel eine Pressure Group gibt, die sagt, aber die Regel, also jede andere könnt ihr abschaffen, aber die bitte nicht. So, das ist das Erste. Das Zweite mit der Zettelwirtschaft, das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil es so ist, also viele Organisationen, das sind nicht nur Unternehmen, auch Vereine, Verbände, NGOs, haben ja zunehmend voll digitale Workflows, weil das viel Zeit spart, weil man auch einfach heute so arbeitet. Das ist modern. Wenn dann irgendwo im Workflow plötzlich ein Gesetz auftaucht, wo drin steht, das musst du jetzt aber in der sogenannten Schriftform vorlegen, heißt das, ich muss irgendwie mittendrin einen Medienbruch machen, muss einen Zettel ausdrucken, den unterschreiben und die hinterher wieder einscannen. Die Daten sind nicht strukturiert, macht wahnsinnig viel Ärger und Aufwand. Das ist einfach, sind einfach Transaktionskosten, die heute nicht mehr zeitgemäß sind, und die eine unnötige Belastung darstellen. Deshalb finde ich, ist der Kampf gegen die Zettelwirtschaft, ein großes Thema. Und in der Tat habe ich das mal als Leitmotiv gesagt, wenn man bei diesen vielen kleinteiligen Elementen des BEG 4 einen roten Faden finden wollte, dann heißt das, wir produzieren weniger Zettel, also sprich diese Millionen Hotelmeldezettel, von denen kein Mensch weiß, wofür man sie eigentlich braucht, müssen nicht mehr ausgefüllt, aufbewahrt und DSGVO-konform hinterher beseitigt werden. Wir produzieren weniger Zettel. Zweitens, wir reduzieren die Aufbewahrungspflichten. Das heißt, die Zettel, die steuerlichen Belege, die es gibt, muss man nicht mehr 10 Jahre aufbewahren, sondern kürzer. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber es gibt Organisationen, die haben riesige Räume und müssen Archivräume anmieten, um diese ganzen Belege aufzuwahren. Also wir produzieren weniger Zettel, die Zettel, die es gibt, müssen wir weniger lange aufbewahren. Und wir sorgen eben auch dafür, dass an anderen Stellen eben weniger Schriftform erforderlich ist, damit man eben rein digitale Workflows machen kann. Ein sehr schönes Beispiel ist der digitale Arbeitsvertrag, da haben ganz, ganz viele Unternehmen, also ich glaube, es gab keinen Punkt, den so viele Unternehmen uns genannt haben, als wir mal gefragt haben, was würde euch denn helfen? Weil eben auch heute viele Personalabteilungen versuchen, rein digital zu arbeiten und das machen wir jetzt auch möglichst, jedenfalls für die allermeisten Branchen. Gibt ein paar Branchen, die wir rausgenommen haben, weil da die spezifischen Arbeitsverhältnisse so sagen, jedenfalls Experten da so ein bisschen missbrauchsanfällig sind, aber der ganz übergroße Teil der Arbeitsverträge in Deutschland kann dann eben auch künftig digital abgeschlossen werden, wenn die Arbeitnehmer damit einverstanden sind. Also es wird niemand zu irgendwas gezwungen. Und das ist aber etwas, was sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen wünschen.
Ja, jetzt haben wir natürlich da schon ganz viel zum Thema Digitalisierung auch gehört, weil sozusagen diese drei Bereiche ja darauf auch einzahlen. Aber die Digitalisierung, wie ich es eben angesprochen hatte, ist ja nochmal ein eigener Punkt auch, nämlich im Hinblick auf die Justizverwaltung. Und das finde ich sehr interessant, dass da sozusagen, wie man das Justizwesen durch eine moderne Technologie, wie es da heißt, verbessern kann. An einer Stelle habe ich aufgehorcht, nämlich da, wo es um den Einsatz generativer KI, künstlicher Intelligenz in der Justiz gehen soll. Da, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass Arbeitsabläufe durch KI-Anwendungen, sowas wie ChatGPT, ist, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern am geläufigsten optimiert werden kann. Und ehrlich gesagt, als sozialwissenschaftliche Digitalisierungsforscherin bekomme ich da natürlich etwas Gänsehaut. Zum einen, weil das Neuland ist, was man da betritt und somit kann das auch sehr positiv sein. Aber ich habe auch durchaus Befürchtungen, nämlich ob man sich damit nicht zum jetzigen Zeitpunkt viel zu früh vielleicht in die Hände von Plattformunternehmen, von Konzernen begibt, die natürlich wirtschaftliche Interessen verfolgen. Und die Frage wäre, wie stellen Sie sich denn da die Umsetzung vor? Wie ist sowas geplant und wie kann das ja in gewisser Weise auch den Schutzbedürfnissen oder Anforderungen der gerade der Justiz, also einem solch so sensiblen Bereich, denn Rechnung tragen.
Also drei Anmerkungen dazu. Erstens, wir kommen in der Justiz nicht darum herum, produktiver zu arbeiten. Das tut manchen weh, weil produktiv klingt so nach Betriebswirtschaftslehre und so weiter. Es geht jetzt nicht darum, die Menschen dort zu knechten, aber wir kriegen die Rückmeldung, dass es eine sehr hohe Arbeitsbelastung in der Justiz gibt. Trotzdem ist eine Illusion zu glauben, dass wir immer weiter tausende neue Stellen dort schaffen können. Nicht nur, weil kein Geld da ist, sondern weil die Menschen gar nicht da sind. Also wir haben Fachkräftemangel, auch bei Juristen, auch im gehobenen Dienst der Justiz, auch im mittleren Dienst, im IT-Bereich, überall. Und deshalb müssen wir versuchen, mit der Zahl an Personen, die uns heute zur Verfügung stehen, den höheren Arbeitsanfall zu bewältigen. Also wir müssen produktiver werden, dabei kann KI helfen. Deshalb, wir kommen nicht dran vorbei. Die Politiker, die sagen, wenn wir ein neues Millionen- oder Milliardenprogramm auflegen, dann haben wir morgen, weiß ich nicht, 5000 neue Richterinnen und Richter. Heute schon für die bestehenden Planstellen haben viele Gerichte Probleme, qualifiziertes Personal zu finden. Das heißt, wir kommen nicht drum herum. Das ist eine Tatsache. Das Zweite ist, ich möchte jedem die Sorge nehmen, dass man irgendwie Angst haben muss, dass denn eine Maschine über das eigene Schicksal entscheidet. Das ist die sogenannte Robo-Judge-Debatte. Dafür haben wir uns als Deutschland eingesetzt, dass das auch auf europäischer Ebene verboten wird. Die letzte Entscheidung in einer rechtlichen Frage hat immer ein Mensch. Da muss sich auch keiner Sorgen machen, dass Maschinen irgendwie dann über einen Straffall oder die eigene Forderung entscheiden. Das passiert nicht, sondern KI wird quasi nur unterstützend eingesetzt, um mal Literaturrecherche zu machen, um bestimmte Formulare vorauszufüllen, um in sehr gleichgelagerten Fällen, denken Sie an die Dieselklagen, wo die immer gleichen Rechtsfragen auftauchen, nur mit in etwas anders personaler Konstellation. Kann generative KI sehr viel Routinearbeit abnehmen. Und der letzte Punkt, der ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen das bewahren, was ich glaube, Emmanuel Macron mal als erstes digitale Souveränität benannt hat. Also es darf nicht so sein, dass wir irgendwann dann so abhängig sind, dass ein Unternehmen irgendwo auf der Welt sagen kann, also entweder bezahlt ihr uns jetzt das Dreifache an Lizenzgebühren oder wir knipsen dem deutschen Staat die Arbeitsfähigkeit ab in der Justiz. Deshalb ist es so, dass wir erstmal eine Diversifizierungsstrategie fahren. Also es gibt nicht nur einen Anbieter, mit dem wir arbeiten. Das ist auch Also wir probieren im Moment unterschiedliche Plattformen aus und wir entwickeln auch im Rahmen der sogenannten Digitalisierungsinitiative zusammen mit den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern, da sind die Unis Köln und die TU München, meine ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches daran beteiligt, entwickeln wir auch ein eigenes generatives Sprachmodell aus eigenen Mitteln, das natürlich im Idealfall uns dann sogar unabhängig machen würde von kommerziellen Anbietern. Aber trotzdem, ich glaube, die beste Strategie ist es, mit unterschiedlichen Plattformen zu arbeiten. Dann nutzen wir einmal Wettbewerb und können dann auch umswitchen. Und zusätzlich entwickeln wir eben auch noch ein eigenes Modell. Das soll uns eben digital souverän und unabhängig halten.
Ja, klingt für mich sehr schlüssig, gerade auch wenn man ein bisschen streut oder eben komplementär an der Stelle arbeitet, weil wir ja zum Beispiel auch wissen, Sie hatten Literaturrecherche angesprochen, Datenhalluzination, also wo bestimmte vielleicht auch Urteile dann als Präzedenz oder Vorlagen, Präzedenzfälle sozusagen gefunden werden. Da ist nicht ausgeschlossen, dass das dann im Zweifel auch erfundene Urteile sein können, gerade weil eben da KI
Absolut.
arbeitet, ne? Genau.
Habe ich selber, kann ich ein witziges Beispiel zu beitragen. Ich hatte mir mal den Spaß erlaubt, ChatGPT, also jetzt keine justizförmig trainierte Anwendung, sondern einfach die allgemeine Schnittstelle, die jeder so nutzen kann, mal zu fragen, was sind die drei wichtigsten Habilitationsschriften zum Artikel 5 zur Meinungsfreiheit? Und dann bekam ich so eine Literaturliste, die sah formvollendet aus, also die sah absolut schlüssig aus. Und bei der Ziffer 1 habe ich gesagt, also das kann eigentlich nicht stimmen, weil da wurde als Autor ein sehr bekannter deutscher Hochschullehrer, der aber für seine vertiefte Expertise im Polizeirecht bekannt war, genannt. Da habe ich meinen Leuten diese Literaturangabe gegeben, gesagt, krieg das mal raus, also das kann ich fast gar nicht glauben. Und dann suchten die sich wirklich den Wolf ab, konnten das nirgendwo finden, haben dann irgendwann sogar am Lehrstuhl nachgefragt, ob ihnen irgendwas entgangen sei. Und auch die kannten das nicht. Das war eine klassische Halluzination, etwas, was von außen formvollendet aussah wie etwas, was seriös plausibel sein könnte, was es aber einfach nicht war. Und das ist auch der Grund, warum die Letztentscheidung immer ein Mensch übernehmen muss. Es muss bei wichtigen Entscheidungen immer noch mal jemand aus eigener Expertise heraus überprüfen, ob das stimmt, was KI als Lösungsvorschlag oder auch als Begründungsbaustein anbietet. Und da gibt es auch gerade bei Juristen hohe Anforderungen. Es gibt ja einen bekannten Fall in den USA, hat ein Anwalt mal so gearbeitet, der hat sich die Schriftsätze so schreiben lassen. Da gab es auch Halluzinationen. Der hat natürlich sehr viel Ärger mit dem Standesrecht bekommen, macht sich natürlich auch haftbar. Und das muss man natürlich auch allen sagen, die vielleicht daran denken, sich ihre juristische Arbeit hier sehr leicht machen zu können. Man begibt sich natürlich damit auch in Haftungsrisiken. Und in ganz schlimmen Fällen könnte man auch seine Zulassung als Anwalt verlieren, wenn man da wirklich viel Mist baut.
Insofern sind wir mal gespannt, wie das auch weitergeht mit der Entwicklung dieser Technologie. Deutschland ist da ja auch mit ganz vielen, Sie haben es schon gesagt, Forschungsprojekten unterwegs. Was Sie auch gesagt haben, war, dass dieses Gesetz, was in einem Paket ist, natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass Sie da noch einiges vorhaben. Ohne da jetzt näher drauf einzugehen, wissen wir natürlich, nächstes Jahr sind wieder Bundestagswahlen. Sie sind Mitglied der FDP und vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz, so gegen Ende des Podcasts drüber sprechen, auf das wir schon zulaufen. Ich habe mir die aktuellen Umfragewerte mal angeschaut. Wir haben jetzt in Ostdeutschland im September Wahlen vor uns. Die AfD ist da besonders stark, aber was eben auch auffällt, ist, dass die Werte der FDP, die Umfragewerte, muss man sagen, wir wissen auch, dass sich das nicht immer dann am Ende in Wahlergebnisse übersetzt, aber die Umfragewerte doch eher schlecht sind oder schwächeln. Und da frage ich mich, wie Sie damit umgehen. Woran liegt das? Woran liegt das, dass die FDP da in schlechter Verfassung zu sein scheint? Verstehen die Wählerinnen und Wähler nicht, was sie tun? Denn alles das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist ja völlig plausibel, sinnvoll, ist hilfreich an mehreren Stellen. Also auch soll auch der Wirtschaft helfen und so weiter. Woran liegt das? Was meinen Sie?
Also ich bin seit 1994 Mitglied der FDP. Ich bin einem Jahr eingetreten, wo auch es ein bisschen schwierig war. Und es gibt so Auf und Abs. Es gibt nur einen Ratschlag, den ich geben kann nach all den Jahren. Wacker durchhalten, die eigene Überzeugung versuchen, empathisch zu erklären und bis zur letzten Minute sich reinhängen. Schauen Sie, wir hatten eine Phase, da waren wir gar nicht im Parlament vertreten, da sind wir zweistellig zurückgekehrt. Wir hatten beim letzten Mal wieder ein zweistelliges Ergebnis, obwohl auch relativ kurze Zeit vorher die Umfragen uns das mit Abstand nicht zugetraut haben. Umfragen kommen und gehen, entscheidend ist der Wahltag und da muss man bis zur letzten Minute sich reinhängen.
Ja, und nächstes Jahr sind ja nicht nur Bundestagswahlen, sondern gerade in Nordrhein-Westfalen auch Kommunalwahlen. Und Sie sind ja auch Westfale, so wie ich auch. Gelsenkirchen ist Ihre Hut, wie es so schön heißt. Und da würde ich gerne zum Schluss noch auf zwei Aspekte eingehen, nämlich die Gerald-Asamoah-Stiftung, die Sie als Privatperson stark unterstützen. Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen? Ich habe gelesen, dass die Stiftung bei den Kosten für medizinische Behandlungen, Operationen für Kinder mit Herzkrankheiten hilft und unterstützt. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also offen gestanden hat der Gerald Asamoah einfach mal Kontakt zu mir aufgenommen. Also nicht zu mir, sondern zu einem Freund von mir, einem guten Freund von mir, mit dem ich früher auch meine WG hatte, der sich da auch ehrenamtlich engagiert und hat den mal gefragt: Mensch, glaubst du, wenn wir den Marco Buschmann da mal ansprechen, ob der Zeit hat, neben all der Politik uns hier ein bisschen zu helfen, die Stiftung vielleicht auch bekannter zu machen? Und dann hat mich der gute Freund, wenn er das sieht, der Kiki, hallo, hat mich dann angesprochen, habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Weil was diese Stiftung macht, wenn ich das kurz erzählen darf, der Gerald Asamoah selber hatte ja als Kind mal einen Herzfehler oder ist mit einem Herzfehler geboren worden und hat es dann trotzdem geschafft, ja, wirklich ein super, mega erfolgreicher Profisportler zu werden, was ihm viele
Müssen wir
schon
vielleicht
wegen,
einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ergänzen. Er ist professioneller
ja.
Spieler.
Ja, und das haben viele nicht gedacht. Und das selber ist schon eine so faszinierende Geschichte, dass Menschen, die mit einem Nachteil geboren sind, trotzdem ganz überragende Dinge leisten können und sich davon nicht abhalten lassen. Und der Gerald hat dann beschlossen, weil er seine aktive Karriere als Profifußballer dann natürlich irgendwann beendet hat, jetzt will ich was zurückgeben. Und wir sammeln eben mit der Stiftung Geld, um Kindern in Afrika Behandlungen zu finanzieren, die in Deutschland, ich sag mal, Standard wären. Also wenn so eine Diagnose in Deutschland stattfindet, dann sind die Eltern und die Kinder natürlich auch besorgt und aufgeregt, aber man kann dort eigentlich sehr routiniert helfen. In Afrika ist es häufig ein Todesurteil, weil es einfach die Behandlungsinfrastruktur nicht gibt und da wollen wir eben ein bisschen helfen. Und da habe ich eben dann gerne dazu beigetragen, die Stiftung ein bisschen bekannter zu machen. Wir organisieren da Galaabende, also da trage ich nicht viel zu bei, da bin ich dabei und erzähle dann ein bisschen was, aber ich versuche halt ein bisschen für diese Stiftung zu werben, ihr Aufmerksamkeit zu verschaffen, neue Spender zu finden, neue Kooperationspartner zu finden und das ist tatsächlich in ein paar Fällen gelungen und das ist eine sehr schöne Sache. Also wer das nicht kennt, bitte im Internet nachschauen, Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder kann man finden über Google. Ich kann sagen, das Geld geht eins zu eins. Also die Stiftung hat nur ganz geringe Eigenverwaltungskosten, weil da ganz viele Ehrenamtler tätig sind. Das geht wirklich nahezu eins zu eins in die Hilfe von herzkranken Kindern.
Ja, an der Stelle machen wir wirklich nochmal mit Nachdruck Werbung dafür, weil das wirklich eine sehr wichtige Sache ist, die Sie da unterstützen. Stichwort Unterstützung und Benefiz-Galaabend. Naja, was Sie machen könnten, das ist die zweite Sache, die ich privat über Sie in der Vorbereitung gelesen habe. Sie könnten ja Musik an so einem Abend machen, weil Sie ja hobbymäßig auch Musiker sind. Und da würde ich vielleicht auch nochmal eine Frage zu stellen wollen. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise wie sozusagen wird das angenommen im Internet? Es gibt da ja diverse Soundcloud-Seiten, wo man sie erleben kann mit Musik. Wie heißt das? Mit Musikmix, den sie selber machen. Technische Musik ist das quasi fast.
Ja, also ich mache seit meinem, jetzt muss ich überlegen, 14., 15. Lebensjahr elektronische Musik. Es ist allerdings so, viele denken immer, ich DJ, das kann ich gar nicht, sondern ich habe das wirklich, ich habe ein Instrument gelernt, ich habe mich mit Harmonielehre und Kontrapunkt beschäftigt. Also ich schreibe tatsächlich am Computer auch wirklich Noten. Also so ganz oldschool-mäßig, aber ich produziere eben elektronische Musik, weil ich da große Freude dran, aber das ist so eine Geschichte, die geht bis in meine Teenagerzeit zurück. Ich habe dann auch irgendwann in der Oberstufe, weiß ich nicht, die Musik für Schulmusical geschrieben und für die Theateraufführung habe ich dann auch so Soundtracks produziert und habe irgendwann auch mal die Hymne der jungen Liberalen geschrieben. Also ich habe eigentlich immer Musik gemacht und für die Stiftung haben wir das tatsächlich auch genutzt, weil ich da auch mal einen Charity-Song für aufgenommen habe. Und das hat auch so ein bisschen Öffentlichkeit der Stiftung verschafft, weil das natürlich viele Zeitungen interessant waren. Ein Bundesminister geht ins Studio, macht Musik. Warum macht er das? Dann konnte ich eben auch ein bisschen Werbung für die Stiftung machen. Die Einnahmen kommen auch der Stiftung zugute. Allerdings ist es heute ziemlich schwierig, mit Streaming relevante Summen zu verdienen. Das habe ich dann auch gelernt über die Ökonomie des Musikbusiness. Aber wir haben sehr viel Aufmerksamkeit dafür die Stiftung erzielen können. Und das war natürlich schön. Zwei so wunderbare Dinge, nämlich das Engagement für die Stiftung und die Musik zu verbinden. Und zu diesem Sound, ja, zu meinem Soundcloud-Kanal gibt es eigentlich auch eine ganz banale Geschichte. Ich bin ja mal Bundesgeschäftsführer der FDP geworden, als wir APO waren, also raus waren aus dem Parlament. Wir hatten natürlich auch wenig Geld. Und dann sollte ich irgendwann einen Spot für die Europawahl produzieren. Stand 2014 an. Und wir hatten so wenig Geld, dass ich hatte nicht mal genug Geld, um irgendwie GEMA-freie Musik zu kaufen oder so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich es halt selber. Und dann habe ich mich mit den Leuten, die an diesem Projekt, an dem Film, am Schnitt und so weiter beteiligt waren, denen musste ich ja irgendwie diese Musikdateien zuschicken. Und damals war so das, was man gut nutzen konnte, SoundCloud. Das war eigentlich so die einzige, damals so die einzige gängige Plattform, um so akustische Dateien auszutauschen. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann habe ich einfach alle paar Monate irgendwann mal was da draufgesetzt. Und das hat lange Zeit in Wahrheit niemanden so richtig interessiert, außer meine Freunde, mit denen ich dann auch mal so Musik ausgetauscht habe. Und dann hat irgendwann mal die Bild-Zeitung das entdeckt. Oh, der Justizminister hat eine Soundcloud-Seite. Und dann sind die Zugriffszahlen doch ein bisschen durch die Decke gegangen. Mittlerweile ist der Algorithmus verändert. Da ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Aber es gibt tatsächlich da Tracks, wo eine sechsstellige Zahl an Leuten, die sich mittlerweile angehört haben, was für jemanden, der das so hobbymäßig nebenbei macht, natürlich eine große Freude ist.
Eine sehr schöne Anekdote am Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nicht nur am Ende der Folge der heutigen, sondern wir sind auch am Ende der zweiten Staffel des politischen Pausen-Podcasts angelangt. Es wird eine dritte Staffel ab Mitte Oktober geben. Jetzt gehen wir in die Sommerpause und wenn ich gleich Herrn Buschmann verabschiedet habe, dann werde ich off record sozusagen mit ihm nochmal in Verhandlungen treten, ob er nicht Lust hat, den Jingle für die neue dritte Staffel zu komponieren, nachdem wir jetzt gehört haben, dass da ungeahnte Talente schlummern. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dr. Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz, für den heutigen Besuch und dass wir viel über das Thema Entbürokratisierung lernen durften.
Ja, ganz herzlichen Dank. Tschüss, Frau Schwanholz, hat Spaß gemacht.